Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Das olympische Eishockeyturnier der Männer in Mailand ist vorbei. Die USA gewinnen nach einem dramatischen Finale mit 2:1 nach Verlängerung gegen Kanada. Die Bronzemedaille sichern sich die Finnen am Vortag mit einem 6:1 gegen die Slowakei. Und wir fangen vielleicht auch mal mit der Partie an. Da würde ich es eigentlich relativ schnell machen. So ein Stück weit das Gefühl gehabt, dass die Luft bei der Slowakei dann wirklich raus war, die so ein bisschen vorher vielleicht über die Verhältnisse gespielt haben. Die Finnen sind immer eine Nation, die auch in solchen Partien um eine Medaille kämpft, haben in 5 von 6 Olympischen Spielen, wo NHL-Spieler mit dabei waren, jetzt eine Medaille gewonnen. Das sind die meisten von den Ländern, die an den Olympischen Spielen teilgenommen haben. Und ja, 1:0 im ersten Drittel, dann nach dem 2:1 kurz vor Ende, was ja ein bisschen zufällig war, konnte man noch sagen, vom zweiten Abschnitt konnte man noch sagen, okay, jetzt kommt noch mal so ein bisschen ein Stück weit Spannung rein. Dann die 2 Strafen allerdings dann zu Beginn vom letzten Abschnitt, die haben dann die Luft da rausgenommen. Spätestens mit dem 4:1, kurz nach dem 3:1 war der Deckel drauf. Denke ich dann auch in dem Spiel auf jeden Fall verdient. Großes Turnier gespielt, die Slowaken, aber dann letzten Endes so ein bisschen eben auch vielleicht am Ende keine Energie mehr gehabt. Fehlende Qualität natürlich auch, klar, gegen die USA, gegen Finnland, dann in den beiden Partien. Und auf jeden Fall im Spiel um Bronze ein verdienter Erfolg für Finnland. Dann gehen wir rein ins Goldmedaillenspiel, die Partie zwischen Kanada und den USA. Und vorher natürlich die Nachricht, auf die ganz Kanada am frühen Morgen gewartet hat. Sidney Crosby ist dabei, ja oder nein. Am Ende war er nicht mit dabei. Und Nathan MacKinnon hat, glaube ich, dann so sinngemäß nach der Partie gesagt, er hat halt darauf verzichtet zu spielen, damit Kanada gewinnen kann oder damit wir gewinnen können. Auf jeden Fall, ich sag mal so, ich glaube, wenn er gesagt hätte, er spielt, so hörte sich das zumindest für mich an, dann hätte man ihn auflaufen lassen. Aber ich denke, er hat dann selber realisiert, dass er seinem Team keinen Dienst erweisen würde, wenn er entsprechend dann doch da nur auf der Bank sitzt. Also die Kanadier ohne Crosby rein in die Partie und das Spiel begann so, wie ich das erwartet habe. Die USA sehr, sehr kompakt, immer wieder mit Nadelstichen und mit einer frühen Führung durch Matt Boldy mit einem auf der einen Seite sensationellen Treffer, also lupft da die Scheibe an, spielt dann den Puck zwischen McCarr und Taves durch, Taves vor allem der Verteidiger, der am nächsten dran ist, und vernascht da die beiden. Also da sahen sie nicht gut aus, muss man auch sagen, aus Fs Sicht, Vorsicht, ne? In den Playoffs kann Minnesota warten, aber ja, also das Tor darfst du so nicht kassieren in der Situation, finde ich, aus Sicht der Kanadier. Das musst du sauber wegverteidigen, 1-2, und dann ist es eben 0:0. Man hatte, finde ich, im ersten Drittel das Gefühl, dass die USA immer ein Stück weit näher dran waren, ein Stück weit zielstrebiger, vielleicht auch ein bisschen körperlicher noch. Auch die Strafe dann von Shea Theodore, kurz vor Ende habe ich so gesagt, oh, jetzt das zweite, dann ist das hier schon ganz, ganz gefährlich für Kanada. Aber das haben sie dann verteidigen können und wir sind mit 1:0 für die USA in die erste Drittelpause gegangen. Dann Kanada, zweite Drittel, so wie eben auch in den Spielen vorher, wie gegen Tschechien, wie gegen Finnland, besser rausgekommen, flexibler, mehr Bewegung, andere Reihen von John Cooper, mehr Offensive generiert, eine Strafe rausgeholt. Jake Kuenzel, Holding gegen, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen das war, auf jeden Fall dann die zweite Strafe kurze Zeit später rausgeholt von McCarr gegen McAvoy. Relativ lange, 5:3 für Kanada in der Situation, Mitte des Drittels. Schlecht gespielt, fand ich, dieses 5:3. Auch da gut verteidigt natürlich von den USA, aber die Pässe waren für mich
nicht genau genug, ein bisschen zu wenig Bewegung an der einen oder anderen Stelle. Auch manchmal dann vielleicht auch wieder die Tendenz, zu schön zu spielen von den Kanadiern. Und diese 5 gegen 3 Situation, die beiden Powerplays laufen ab. Und da habe ich dann auch schon so gedacht, oh, das ist es aber, ne? Also normal musst du dieses Geschenk eigentlich annehmen. Machen die Kanadier nicht. Trotzdem waren sie sehr, sehr gut in dem Drittel. Und letzten Endes dann kurz vor Ende verdient den Ausgleich gemacht. Die beiden, die es vorher verdaddelt hatten, beim Rückstand, McCarr und Toews dann da im Zusammenspiel. Schönes Tor, da war einmal außen ein bisschen Platz, den nutzt er sofort aus, über den Schoner von Hellebuyck rübergeschossen. Und kurz vor Ende allerdings dann auch, ich glaube, es war, teilweise wurde gesagt, ein doppelter Pfostentreffer. Ich meine, es war erst Brock Nelson, der getroffen wurde und dann an den Pfosten. Auf jeden Fall viel, viel Glück für die Kanadier. Die USA, keine Ahnung, ich will mal schauen hier, ob ich die Schusszahlen irgendwo habe. Game Summary, wollen wir mal schauen, was da steht. Also im zweiten Drittel 19 zu 8 im zweiten Spielabschnitt für Kanada. Nur von den 8 waren gefühlt 4 Torchancen für die USA. Also immer wieder auch gefährlich, auch in dem Spielabschnitt noch, fand ich. Das war schon so, dass man da nicht das Gefühl hatte, dass die sich ja sehr beeinflussen lassen. Aber was ich auch sagen muss, für mich war es ein Stück weit zu passiv. Also ich hatte schon das Gefühl, dass das irgendwann dann eben nach hinten losgeht. Und dadurch, dass dann das 1:1 gefallen ist, war es für mich auch ein Stück weit so. Sehr, sehr viele Torschüsse eben, wie gesagt, der Kanadier. Den Ausgleich dann auch kurz vor Ende erzielt und mit 1:1 in die zweite Drittelpause rein. Und das letzte Drittel war im Grunde so wie das zweite. Kanada überlegen, teilweise klar überlegen. 2 riesen Torchancen. Einmal Devon Toews, der den Puck quasi auf der Torlinie hat. Dann den nicht am Schläger von Connor Hellebuyck vorbei bekommt. Und eine Situation, wo Nathan MacKinnon an der Seite das Tor quasi offen hat und anstatt den reinzuschießen, eben dann den Pfosten, auch nicht mal innen, sondern auch den Außenpfosten dann nur trifft. Natürlich muss man sagen, Connor Hellebuyck hat eine sehr gute Leistung abgeliefert. Aber auch bei der Szene von Toews, also ja, er hält da seinen Schläger rein, aber mal ganz ehrlich, da ist 95% oder 99% Tor und es gehören immer 2 dazu. Es gehört natürlich ein Torhüter dazu, der seinen Schläger da reinhält. Es gehört aber auch ein Skater dazu, der den Puck dann dagegen schießt. Und in dem Fall ist es schon eine verschwendete Gelegenheit von Toews. Und bei MacKinnon ist das genauso, dass er den Schuss, im Prinzip kann er sich sogar noch eine halbe Sekunde, klar, also das lässt sich immer einfach sagen, er kann sich eine halbe Sekunde mehr Zeit lassen. Aber er schießt ihn dann eben an den Pfosten und die Kanadier nutzen ihre Chancen nicht. Dann 6,5 Minuten noch zu spielen ungefähr. Sam Bennett mit einem hohen Stock gegen Jack Hughes haut dem da vorne ein paar Zähne raus. 2+2 Minuten. Und das war schon so ein Punkt auch wieder, wo ich gesagt habe, okay, jetzt die USA Powerplay, jetzt haben sie die Chance, dieses Spiel doch zu gewinnen, obwohl sie ab Minute 20 die klar unterlegene Mannschaft waren. Auch eine Riesenchance gehabt, in dem Fall Binnington gut gehalten und auch die Verteidiger dann gut gearbeitet von den Kanadiern. Dann gibt es auch nochmal einen hohen Stock für Jack Hughes, der vorher halt die Zähne verloren hat, ist dann selber Übeltäter. Es gibt tatsächlich auch nochmal ein Powerplay für die Kanadier, auch das können sie nicht nutzen, neben Toews und MacKinnon, vor allem Macklin Celebrini, der einige Chancen liegen lässt in der regulären Spielzeit. Und vorm Spiel hatte ich das Gefühl, okay, das ist gewinnen die Kanadier, die sind irgendwo das Stückchen besser und so weiter. Aber vor dieser Verlängerung war es echt so, dass ich gedacht habe, also bei 3 gegen 3, ja, natürlich haben die Kanadier die schnelleren Spieler, sie haben die kreativeren Spieler, aber 3 gegen 3 ist halt einfach Lotterie. Und die Tatsache, dass sie dieses Spiel nicht nach 60 Minuten beendet haben, war für mich auch psychologisch eher etwas, was für die Amerikaner gesprochen hat. Dann geht die Verlängerung los, auch wieder Chancen für die Kanadier, wobei die größte Chance hatten die Amerikaner, meine ich. Binnington da auch mit einem sensationellen Save, hält den zwar nicht ganz fest, meine ich, mit dem Handschuh, aber trotzdem sehr, sehr gut gehalten. Und dann haben wir wieder, im Prinzip wie zu Beginn der Verlängerung, McDavid, MacKinnon und McCarr auf dem Eis. Ja, und jetzt scheiden sich die Geister. Da bin ich übrigens gespannt. Könnt ihr gerne mal eure Meinung auch zu schreiben. Also, mir haben schon Leute geschrieben, dass das ein Fehler von McDavid ist, weil er 1 gegen 3 geht vorne, weil er versucht, das Ding alleine zu machen, anstatt ein bisschen auf Puckbesitz zu gehen und nach den richtigen Gelegenheiten zu suchen und dann vielleicht auch mal 1-2 Minuten zu kreiseln und eben den Amerikanern nicht den Puck zu geben, darauf zu warten, dass die unaufmerksam werden. Das kannst du natürlich machen, ja. Er geht eben dann vorne rein und verliert den Puck. Dann gibt es aber für mich auch die Szene, wo McCann dann noch versucht, drauf zu gehen, holt den Puck nicht. Da stelle ich mir auch die Frage, ist es in dem Fall nicht vielleicht besser zu sagen, okay, komm, ich gehe halt 1-2 Meter zurück, nehme den Amerikanern den Platz für den Angriff dann auf die andere Seite so ein bisschen. Ja, McKinnon verliert dann das Duell an der Seite und dann geht der Pass eben rüber und Jack Hughes hat Platz und platziert den dann auch richtig schön. Und McDavid und McCarr kommen zu spät. Der Puck geht an Binnington vorbei und die USA gewinnen mit 2-1 nach Verlängerung. 1:41 waren gespielt in dieser Verlängerung. Also nicht lange, dass wir 3-3 gesehen haben. Glückwunsch an die USA. Im Prinzip musst du ja auch Gratulationen an Kanada sagen zur Silbermedaille. Ja, meine Gedanken dazu. Also erstens, wer immer die Idee gehabt hat, 3-3 im Finale spielen zu lassen, sollte seiner Funktion enthoben werden und nichts mehr mit irgendwas zu tun haben, finde ich. Also, dass man das Ganze macht in den anderen Turnierspielen und dass man sagt, man muss auch aufgrund der Spiele, die danach folgen, dann die Partien beenden. Okay, das kann ich noch halbwegs nachvollziehen, wobei du auch immer einen Puffer einrechnen kannst und vielleicht sowas machen kannst wie, wir spielen jetzt erstmal 20 Minuten nochmal 5-5 und dann spielen wir halt 3-3 bei den anderen Spielen. Im Finale muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich 3-3 nicht in Ordnung. Ich habe es gesagt, das hat für mich, du guckst dir 60 Minuten ein super hochklassiges Eishockeyspiel an. Und ob man das jetzt mag, was die Amis gemacht haben oder nicht, auch da super verteidigt, super die Wege verkürzt, gar keinen Platz gelassen den Kanadiern. Genau das gemacht, was vorher die Tschechen und was vorher die Finnen auch gemacht haben. Noch ein Stück weit besser im Prinzip. Sehr, sehr gut einfach auch gehalten. Connor Hellebuck, habe die zwei Szenen angesprochen, wo ich der Meinung bin, dass das mehr der Fehler der Skater ist, als dass es sein Verdienst ist. Und dann kommt diese Pause, dann bereiten sie das Eis nochmal auf, weil ja 20 Minuten theoretisch gespielt werden können, wo ich mir denke, wer glaubt daran, dass das Ding 20 Minuten dauert, 3-3. Ja, und dann geht's halt los und du hast eben im Prinzip diese Situation, wo du dann ja auch gar nicht mehr diese Schachspiele hast, dass du verschiedene Lineups hast. Bei den Kanadiern waren es, glaube ich, 3 verschiedene Formationen, die drauf standen. 2-mal war es die Formation McDavid, McKinnon und McCarr. Ich weiß gar nicht, wer da in der Mitte dann noch auf dem Eis war. Ich schätze, das waren einfach nur 2 Wechsel, so ungefähr. Und bei den USA wird es auch nicht viel anders gewesen sein, dass da mehr noch mit auf dem Eis waren. Ich verstehe es nicht. Es macht, finde ich, dann auch keinen Spaß in der regulären Saison alles. Von mir aus, auch da würde ich sagen, solltest du erstmal 4-4 spielen und dann eben 3-3. Das hat mir nicht gefallen, wenn sie es abgestuft hätten, dann vielleicht auch im Finale 5-5, 4-4, dann eben 3-3. Aber so war das echt nicht anzuschauen eigentlich, weil du wusstest, es wird entschieden durch einen Spielzug, der mit dem, was wir vorher gesehen haben, eben dann nichts mehr gemein hat. Aber du musstest dieses Spiel entscheiden und natürlich muss man auch sagen, es war von vornherein klar, dass das so ist. So, und jetzt kommen wir erstmal dann auch nochmal zum Verlierer. Die Kanadier sind vollkommen selber schuld. Tace und McKinnon habe ich angesprochen, Celebrini auch. Du hast 3 Partien in der K.O.-Runde gegen Tschechien, gegen Finnland, gegen die USA. Du bist in allen 3 Spielen die klar bessere Mannschaft in jedem Spiel und du gewinnst keine der Partien deutlich. Bei einer brauchst du die Verlängerung, bei der anderen bist du 35 Sekunden vor Schluss erst in Führung und bei dem Spiel eben gar nicht. Und dann ist es so, dann sind diese Niederlagen oder die Niederlage am Ende A, auch nicht so wirklich überraschend und B, dann auch verdient, weil du das Potenzial, was du hast, nicht umsetzen konntest. Und klar, Torhüter ist immer Zufall, Torhüter ist immer eine Variable. Binnington hat übrigens hinten das erfüllt, was er erfüllen musste. Er hat seinen Teil dazu beigetragen. Bei dem 1-2 dann am Ende kann er für mich nichts machen. Und an ihm lag es nicht. Er hat auch die anderen Szenen ganz gut entschärft, hat zwischendrin genauso wie Hellerback eben auch mal Glück gehabt. Aber du musst diese Spiele gewinnen. Macklin Cerebini können wir super drüber jubeln. Ganz tolles Turnier gespielt. Gar keine Frage, aber er macht im Finale kein Tor. Er muss ein Tor machen im Finale. Bei den Chancen, die er hatte, muss da ein Treffer mit rein. Auch die anderen. Ich fand dann auch, man hat wieder mehr gesehen von den Kanadiern. Das, was ich ja so ein bisschen nach dem Halbfinale kritisiert hatte, dass da die teilweise Spieler, ich will nicht sagen abgetaucht waren, aber einfach nicht sichtbar waren. Du hast viele gesehen, es waren viele, die sich gezeigt haben. Es waren auch Spieler dabei, die sich gezeigt haben, die jetzt nicht unbedingt zu den Top-Akteuren gehörten. Fand ich jedenfalls, dass du mal einen Horvath gesehen hast, einen Jarvis, Theodore mit dabei gesehen. Eben auch Bennett habe ich erwähnt, Marchand und so weiter. Also sie waren schon auch breiter aufgestellt, fand ich die Kanadier, ein bisschen mehr als dann auch im Halbfinale und im Viertelfinale. Das hat alles nichts genützt, sie haben nur ein Tor erzielt und insgesamt eben dann zu wenig und dementsprechend dann auch verloren. Und auf der anderen Seite haben die Amerikaner kein schönes Eishockey gespielt, sie haben, finde ich, auch wenn das nicht absichtlich war, sondern auch erzwungen durch die Kanadier, viel zu früh auch sehr viel an Offensive hergeschenkt, da war nichts mehr. Jetzt kannst du natürlich auch sagen, es ist eben aufgegangen, sie sind nicht ins offene Messer gelaufen, sie haben sich keine 2 auf 1, 3 auf 2 eingefangen, sondern ein Tor am Ende, das von Makar, was ja auch dann nicht aus einem Schnellangriff, sondern aus einem Face-Off entstanden ist. Und was auch immer sie an Aufstellung gewählt haben, was sie an Kader hatten, es ist aufgegangen. Sie haben es nicht gemerkt, dass die 30 plus Tore-Leute, die dann gefehlt haben, eben im Sturm nicht zur Verfügung gestanden haben. Wer gewinnt, hat am Ende recht. Und dementsprechend auch Bill Guerin und der ganze Staff und Mike Sullivan, die haben sich diese Goldmedaille dann auch verdient. Und wie gesagt, irgendwann ist es halt auch kein Glück mehr oder kein Pech mehr auf Seiten der Kanadier und die USA. Gegen Schweden besseres Team gewesen, durchgesetzt, gegen Slowakei klar besser. Auch da wieder, ja, Modus hin oder her. Es ist so, du musst die Gegner schlagen, die dann eben entsprechend auch auf der anderen Seite auf dem Eis stehen. Das haben sie gemacht und sie haben am Ende den entscheidenden Treffer in diesem Finale erzielt. Sie haben ihre Chancen genutzt und sind dann das verdiente Team, was die Goldmedaille um den Hals hat. Und ich fand es dann ganz großartig natürlich, dass sie da auch wieder an Johnny Gaudreau erinnert haben, dass da eben entsprechend dann auch das Trikot mit auf dem Eis war. Das muss ich jetzt sagen, war für mich auch nochmal bewegend. Fand ich gut. Und tja, damit endet dieses olympische Eishockey-Turnier. Ich denke, insgesamt haben wir sehr, sehr hochklassiges Eishockey gesehen. Wir haben tolle Spiele gesehen. Wir haben tolle Einzelakteure gesehen. Wir haben tolle Mannschaften gesehen. Wir hatten positive Überraschungen wie die Slowakei. Wir hatten eher negative Überraschungen wie zum Beispiel, oder was heißt Überraschung, aber negative Entwicklung, wie zum Beispiel eben auch die deutsche Mannschaft. Wir hatten das Traumfinale, was hochklassig war, was in eine Verlängerung gegangen ist. Und ich glaube, mehr, viel mehr konnte sich die NHL nicht wünschen. Ein bisschen mehr Offensive wäre vielleicht schön gewesen. Auf der anderen Seite auch da, du hast dann eben noch mehr hochklassigere Spieler. Du hast eine kleinere Eisfläche gehabt noch als in der NHL. Auch das ist meiner Meinung nach dann ein Faktor dafür gewesen, wie diese Partien sich entwickelt haben. Und dementsprechend ist dieses Eishockey-Turnier jetzt vorbei. Es wird wahrscheinlich oder es wird in 2 Jahren wieder eines geben, dann in etwas anderer Art und Weise. Der World Cup of Hockey oder wie er dann auch immer jetzt heißt, mit, ich glaube, 8 Mannschaften. Frage ist da schon, ob Deutschland mit dabei ist. Ich würde sagen, garantiert ist Deutschland mit dabei, denn wenn sie den Markt, den sie ja erobern wollen, nicht mit bespielen, dann wird das, glaube ich, auch noch ein Rohrkrepierer in dem Sinne, dass sie keine neuen Fans mit dazu gewinnen können. Ich glaube allerdings, dass es jetzt in den nächsten Turnieren natürlich nicht ganz so auf diesem Niveau oder auf diesem Hype sein wird, weil diese Olympischen Spiele die ersten waren seit 2014, weil diese lange Pause mit dabei war, die aus diversen Gründen entstanden ist. Und das werden wir jetzt wahrscheinlich erst einmal nicht mehr haben. Und ja, dann werden wir einfach abwarten. Ich stelle mir so ein bisschen die Frage, ob langfristig wirklich die NHLer bei Olympischen Spielen auflaufen oder ob sich das dann nicht verschiebt in Richtung dieses World Cups, weil die NHL dann eben entsprechend auch sagt, pass mal auf, da kriegen wir wenigstens ein bisschen Geld. Das ist von uns vermarktet, das sind unsere Events und auch wenn es vielleicht an der einen oder anderen Stelle in Kooperation ist mit dem Weltverband. Aber Olympia wirkt für mich einfach nochmal anders, weil sie die Spieler abstellen müssen und erstmal nichts verdienen mit dem Event. Diese Zeiten, die Übertragungszeiten sind nicht ideal für den nordamerikanischen Markt. Du hast Verletzte. Crosby ist jetzt verletzt, weiß nicht, wann der wieder gesund sein wird. Du hast mit Fiala jemanden, der den Rest zumindest der regulären Saison und wahrscheinlich auch der, falls sie denn die Playoffs erreichen, der Playoffs ausfällt bei den Los Angeles Kings. Also es ist schon so, dass da viele Dinge sind aus Sicht der NHL-Besitzer, die nicht dafür sprechen, die Spieler zu den Olympischen Spielen zu schicken. Ich weiß nicht, inwieweit das jetzt so festgezurrt ist. Im CBA müsste ich mal gucken, dass man sicher sein kann, dass sie dann auch die nächsten Olympischen Spiele wieder abgestellt werden. 2034 wird sicherlich so sein, dass die Spieler abgestellt werden. Da sind die Olympischen Spiele in Utah. 2030 sind sie in den französischen Alpen. Da weiß ich nicht, ob man dann nochmal, das sind ja dann quasi die identischen Zeiten, ob man da nochmal die Spieler hinschicken wird. Alles erstmal abzuwarten an der einen oder anderen Stelle. Und ja, dann würde ich einmal ein bisschen durchatmen und von mir gibt es dann noch den Hinweis, dass am kommenden Donnerstag die NHL-Saison weitergeht. Die ersten Spiele sind am Donnerstagmorgen, deutscher Zeit 1 Uhr. Buffalo gegen New Jersey, Philly gegen Washington. Wir haben Toronto in Tampa Bay ein bisschen später. Wir haben Seattle in Dallas und so weiter und so weiter. Es sind insgesamt 2, 4, 6, 8 Partien, mit denen es weitergeht. Am Freitag sind es dann schon 2, 4, 6, 8, 10, 12 Spiele entsprechend. Also die NHL-Saison nimmt direkt wieder volle Fahrt auf und ja, ihr dürft euch freuen auf den Endspurt in Richtung Trade Deadline erstmal. Die ist in dieser Saison am 6. März, am Freitag, dem 6. März, ist die NHL Trade Deadline. Also jetzt quasi ein ganz, ganz kurzer Endspurt. Es wird für die Teams jetzt auf einiges ankommen, Entwicklung und so weiter. Da werde ich nochmal eine eigene Folge zu aufnehmen und dann entsprechend euch wieder auch so ein bisschen abholen. Wer es mitbekommen hat, die NHL-Teams haben die letzten Tage ja schon trainiert, teilweise dann auch ihre Trainingssessions vor allem morgens verlegt und gewartet. Heute zum Beispiel bei den Capitals habe ich es gelesen, dass die eben entsprechend eine halbe Stunde später dann aufs Eis sind, mit dem Training begonnen haben, weil sie sich natürlich dieses Spiel noch angeschaut haben und eben wissen wollten, welche ihrer Teamkollegen dann in dem Fall auch eine Gold- oder Silbermedaille haben. Ja, und da muss ich sagen, ich habe so ein paar gemischte Gefühle aktuell. Natürlich, erstmal wäre es bei mir so gewesen, ich hätte, glaube ich, eher die Kanadier gerne mit der Goldmedaille gesehen. Gründe, USA, Präsident und so weiter, könnt ihr euch, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle auch denken. Trotzdem kann ich mit den USA als Sieger auch sehr, sehr gut leben. Nur nochmal, ich finde halt dieses Ende so dermaßen unglücklich und antizyklisch zu dem, was vorher passiert ist. Das war ja teilweise dann in den K.O.-Spielen auch schon so, dass diese Verlängerungen ja irgendwie nicht gepasst haben. Und tja, also weiß ich nicht, ob man sich da dann wirklich nochmal etwas überlegt in Richtung 2030, 2034 dann. Ich weiß auch gar nicht, wann das geändert wurde, denn die anderen Olympischen Spiele waren ja, meine ich, eben mit 5 gegen 5. Also ich meine nicht, dass der Treffer von Crosby bei 3 gegen 3 war. Also ja, gut. Aber erstmal ist dieses Turnier vorbei. Olympia ist vorbei. Und die USA sind das beste Team im Männer-Eishockey bei diesem Turnier und krönen sich dann mit der Goldmedaille. Ach, und dann schiebe ich euch noch schnell ein, kurz vor Ende, die Nominierung für Most Valuable Player und so weiter und so weiter. Most Valuable Player ist Connor McDavid geworden. Rekord, was die Punkte betrifft, verständlich. Dann die besten Spieler, bester Goalkeeper, Connor Hellebuyck, auch das ist verständlich, bester Verteidiger, Quinn Hughes, kann ich mit leben. Und McDavid nochmal bester Forward, klar, wenn er MVP ist sowieso. Und beim All-Star-Team, das haben die Medien wohl gewählt, Connor Hellebuyck von den USA, Quinn Hughes von den USA als einen Verteidiger, der zweite Cale Makar von Kanada, Connor McDavid von Kanada, McLean Celebrini von Kanada und Juraj Slafkovský von der Slowakei. Denke ich, alles nachvollziehbar, zeigt aber zum Beispiel auch, dass die Finnen einfach eine richtig gute Mannschaft waren und da eben entsprechend darüber sich die Bronze erkämpft haben. Mir bleibt für heute nur vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Gefällt dir der Sportpassion Podcast? Dann kannst du mich auf mehreren Wegen unterstützen. Abonniere den Podcast. Bewerte den Podcast bei deiner Podcast-Plattform. Teile die Links zur Sendung. Und wenn du den Podcast sogar finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du das auf zwei Wegen machen. Einmal über paypal.me/sportpassion.de, sportpassion.de ein Wort. Oder wenn du sogar ein Abo abschließen möchtest und dauerhaft supporten möchtest, dann kannst du das über Steady machen. Der Link findet sich in den Shownotes zur Sendung. Vielen Dank für deine Unterstützung.